Radio Sai, Deutschland.
Herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer. Heute möchten wir Sie erneut an Erlebnissen und Gedanken von Sai-Devotis teilnehmen lassen, die diese in den vergangenen Jahren an die Redaktion der Sai-Hefte und auch an unser Online-Magazin Heart to Heart geschrieben haben. Geschichten erzählen ist unter anderem auch eine der zentralen Methoden in der Satya-Sai-Erziehung. Geschichten begleiten einen, man denkt darüber nach, findet immer neue, tiefere Interpretationen. Sie lassen uns besser verstehen, was in der Welt geschieht. Sie illustrieren Wertehaltungen, berühren das Herz und verändern manchmal auch die eigene Sichtweise. Geschichten können transformieren. Lehnen Sie sich einfach zurück und lauschen, welche der Geschichten Sie heute am meisten berührt. Wir legen diese Stunde Bhagavan Sri Satya Sai Baba in Demut zu Füßen.
Als ich ein kleiner Junge war, arbeitete meine Mutter oft an einer Stickerei. Ich saß dabei zu ihren Füßen und sah zu ihr auf, denn ich wollte wissen, was sie machte. Sie sagte mir, sie würde sticken. Ich entgegnete, aus meiner Perspektive würde die Stickerei, nämlich deren Unterseite, ziemlich ungeordnet aussehen. Ich beobachtete, wie sie innerhalb des runden Stickrahmens, den sie in ihrer Hand hielt, Stich für Stich setzte. Sie blickte nach unten und lächelte mir zu und sagte sanft, »Mein Sohn, gehe doch und spiele eine Weile. Wenn ich mit meiner Stickerei fertig bin, werde ich dich auf meine Knie setzen und sie dir von oben zeigen.« Ich fragte mich, weshalb sie dunkles Garn zusammen mit hellem Garn verwendete und warum das Ganze von meiner Position aus betrachtet so ungeordnet wirkte. Einige Minuten vergingen, dann hörte ich Mutter rufen, »Junge, komm zu mir und setze dich auf meinen Schoß.« Ich kam und war überrascht, ja begeistert, auf ihrer Stickerei eine schöne Blume und einen Sonnenuntergang zu sehen. Ich konnte es kaum glauben, denn die Unterseite sah so chaotisch aus. Dann erklärte Mutter mir, »Mein Junge, von unten betrachtet sah die Stickerei chaotisch und unordentlich aus. Aber du hast nicht gesehen, dass es ein vorgezeichnetes Muster auf der Oberseite gab. Ein Muster, dem ich lediglich folgte. Betrachte das Ganze nun aus meiner Sicht und du wirst sehen, was ich gemacht habe.« Viele Male im Laufe der Jahre blickte ich zu meinem himmlischen Vater auf und fragte, »Vater, was machst du?« Er antwortete, »Ich sticke dein Leben.« Dann sagte ich, »Aber es sieht so chaotisch und ungeordnet aus. Manche Fäden sind so dunkel. Warum können sie nicht alle hell sein?« Es war, als würde der Vater zu mir sagen, »Mein Kind, fahre fort, deine Pflichten zu erfüllen, indem du meine Arbeit verrichtest. Und eines Tages werde ich dich in den Himmel holen und auf meine Knie setzen. Dann wirst du das Muster von meiner Seite aus sehen.«
Als meine Großmutter in ihren Mitneunzigern war, lud sie ihre Söhne zum Tee ein und fragte sie, was sie sich als Erinnerung mitzunehmen wünschten von dem, was sie liebevoll erhalten hatte, um die Gegenwart ihres verstorbenen Ehemannes um sich herum zu spüren. Derweil meine Onkel ihre Wahl trafen, hatte mein Vater nur eine Bitte. Und das waren all die Tagebücher, die meine Großmutter über die Jahre ziemlich gewissenhaft vollgeschrieben hatte. Nach dem Tod meiner Großmutter und dem Vollzug der letzten Riten kam mein Vater mit den letzten Geschenken seiner Mutter zurück, den zahlreichen Tagebüchern. Meine Schwester und ich waren berührt zu sehen, was mein Vater zutiefst liebevoll an sein Herz presste. Es wurde uns offenkundig, woher die Güte unseres Vaters stammte. Mein Vater begann, uns aus diesen Seiten vorzulesen. Die Schilderung eines bestimmten Tages in ihrem Leben, nur Monate bevor sie starb, war eine Enthüllung. Eine Seite fasste so ziemlich zusammen, worum es sich bei meiner Großmutter handelte. Auf ihrer Liste der Besucher waren Menschen, die Hilfe brauchten, was Geld oder Jobs oder Rat betraf, oder die einfach wegen ihrer liebevollen Gesellschaft plötzlich erschienen. Speziell eine Frau kam regelmäßig, die es mochte, das Haus meiner Großmutter als eine Erweiterung ihres eigenen anzusehen. Sie war ganz offensichtlich nicht besonders angenehm für den Rest der Familie und dafür gab es einen Grund. Diese Person, die ein bisschen zu familiär wurde, erwies sich als etwas lästig. Sie war ungehobelt und unsensibel, sprach immer schlecht über Menschen, wenn sie ihren Mund zum Sprechen öffnete, war unhöflich und zögerte niemals, wenn ihr eine Mahlzeit oder eine Tasse Tee angeboten wurden. Nun, jeder aus dem Umfeld meiner Großmutter wunderte sich über Jahre, warum sie niemals ein schlechtes Wort über diesen Gast sprach. Noch merkwürdiger war, dass meine Großmutter ihr jedes Mal, wenn sie erschien, eine Mahlzeit servierte und sich mit ihr mit demselben Lächeln unterhielt, das sie hatte, wenn wir bei ihr waren. Ich kann gelegentlich freundlich und großzügig sein, aber jeden Tag die nicht so großartige Gesellschaft von jemandem zu ertragen, das ist keine Freude. Haben wir nicht alle an einigen Tagen, wenn nicht jeden Tag, so für uns gedacht? Mein Vater kam an die Stelle im Tagebuch, die diese goldenen Worte hatte. Über Jahre haben die Leute mich gefragt, warum ich freundlich zu diesem Menschen bin. Ich weiß es, dass sie eine recht unerfreuliche Person ist und den Menschen Beweggründe gegeben hat, sie zu meiden. Sie hat mir sogar gebeichtet, dass sie sich selbst als einen bedauernswerten Charakter ansieht. Anstatt sie zu beurteilen, habe ich daran gedacht, wie traurig und allein sie sein muss. Wenn ich sie zur Tür hinausweisen würde, was wahrscheinlich die leichteste Sache bei jemandem wie ihr sein würde, wer würde sich je mit ihr befreunden, ihr eine Mahlzeit geben oder auch nur 5 Minuten Zeit mit ihr verbringen? Meine Schwester und ich sahen uns an, versuchten, keine Tränen zu zeigen. Mein Vater bemerkte, dass wir es kaum glauben konnten. Er nahm einen tiefen Atemzug und fuhr fort. Ich wollte, dass sie wusste, dass sie zu mir kommen konnte, wann auch immer sie irgendetwas brauchte. Gott wohnt in einem reinen Herzen, leuchtend in seiner angeborenen Brillanz von Weisheit, Macht und Liebe. Beginne den Tag mit Liebe. Verbringe den Tag in Liebe. Beende den Tag in Liebe. Das ist der Weg zu Gott. Meine Großmutter hat wirklich etwas richtig gemacht und es bis zur Perfektion praktiziert. Liebe alle, diene allen. Hilf immer, verletze niemals. Sie lebte ihre 99 Jahre auf diesem Planeten und praktizierte dieselben alten guten Taten, ohne ein Zeichen von Langeweile oder Beschwerden. Es verwirrt mich, es macht mich demütig. Mein Herz schwillt an vor Stolz, wenn ich mir sage, dass sie meine Oma war. Ihr wunderschönes Lächeln, das sie immer verschenkte, machte ihre Großzügigkeit noch deutlicher. Bhagavans liebevolle Worte fallen mir ein. Schenke allen Freude. Selbstlose Liebe zu praktizieren, ist der Weg, um dieses Ideal zu erreichen. Wenn Liebe dir sogar Gott nahe bringen kann, wie kann sie dann darin versagen, wenn es sich um menschliche Wesen handelt? Gott wohnt in einem reinen Herzen, leuchtend in seiner angeborenen Brillanz von Weisheit, Macht und Liebe. Beginne den Tag mit Liebe. Verbringe den Tag in Liebe. Beende den Tag in Liebe. Das ist der Weg zu Gott.
Anapiksha Shuchiya Daksha Udasino Gatavyataha Sarvaramba Parityagi Yomat Bhakta Samipriyaha Yomat Bhakta Samipriyaha. Wer wunschlos, rein und fest entschlossen, gleichmütig und ohne Sorgen ist, wer bei allem Tun auf Selbsterstellung verzichtet, der mein Ergebener ist mir lieb, der mein Ergebener ist mir lieb. Wer wunschlos, rein und fest entschlossen, gleichmütig und ohne Sorgen ist, wer bei allem Tun auf Selbsterstellung verzichtet, der mein Ergebener ist mir lieb, der mein Ergebener ist mir lieb. Anapiksha Shuchiya Daksha Udasino Gata Vyataha Sarvaramba Parityagi Yomat Bhakta Samipriyaha Yomat Bhakta Samipriyaha.
Eine Gruppe erfolgreicher und wohlhabender Altstudenten, alle in ihren respektiven Karrieren auf höchstem Niveau etabliert, beschlossen, ihrem ehemaligen Lieblingsuniversitätsprofessor einen Besuch abzustatten. Es war für alle ein glückliches Zusammentreffen. Es wurde viel gelacht, gejubelt und kameradschaftliche Gefühle ausgetauscht. Die ersten Stunden bestanden darin, Erinnerungen an die Studienzeit wachzurufen, an die Versuche und Kämpfe, ihre jugendlichen Faxen und Torheiten bis zu ihren Enderfolgen. Danach kam das Thema auf die Gegenwart und das Lachen flachte allmählich ab, bis es in einer diffusen Düsterheit endete. Beschwerden über Probleme bei der Arbeit, über Familienangelegenheiten, Gesundheitsfragen, finanzielle Sorgen sowie andere Schwierigkeiten wurden bald zum zentralen Thema ihrer Konversation. Als sich dann auch noch politische Differenzen entwickelten, ging das vorherige Gefühl der Einheit und Kameradschaft verloren. Was als eine Feier ihrer gemeinsamen Lebensabschnitte begann, endete nun in Bitterkeit. An diesem Punkt unterbrach der alte Professor diese Entwicklung. Wer von euch möchte eine Kaffeepause? Alle Anwesenden hoben ihre Hände. Er verschwand in der Küche und kehrte nach kurzer Bestellung mit einem großen, dampfenden Kaffeepott und einem reichen Sortiment an Tassen zurück. Alles war vertreten. Chinesisches Porzellan, Kristallschliff, feine Glasarbeit, handgefertigte Keramik, Plastik und einfache alte Krüge. Er forderte seine Gäste auf, sich selbst zu bedienen und ließ sie selbst ihre Tasse auswählen. Nachdem jeder mit einer Tasse heißem Kaffee in der Hand dasaß, sagte der Professor: Falls es euch aufgefallen ist, waren alle kunstvollen und verzierten Tassen schnell weggenommen, während die schlichten und einfachen stehen gelassen wurden. Natürlich ist es dem Menschen eigen, das Beste für sich selbst auszuwählen, aber es ist auch die Quelle allen Übels und aller Probleme, über die ihr euch beschwert habt, seitdem unsere Gespräche in eure gegenwärtige Situation ausgeartet sind. Was eigentlich alle von euch wirklich wollten, war, eine gute Tasse heißen Kaffees zu genießen. Dabei ist die Tasse an sich nicht wirklich von Bedeutung. Jede ohne Loch ist dafür tauglich. Doch jeder von euch war damit beschäftigt, die beste unter den Tassen zu ergreifen und sogar noch damit, heimlich die eigene Tasse mit der der anderen zu vergleichen. Der alte Professor lehnte sich zurück und genoss einen Schluck aus einer schlichten, einfachen Tasse. Nun, fuhr er fort, lasst uns mal für einen Moment anregen, dass das Leben wie Kaffee ist und die Aufgaben, Geld und Stellung in der Gesellschaft wie Tassen. Was sind sie wirklich? Nichts als Werkzeuge, als Geräte, mit denen das Leben gelebt wird. Aber die Qualität des Lebens, der Kaffee darin, verändert sich nicht, sondern bleibt derselbe, ungeachtet der Tassenauswahl. Wenn wir uns zu sehr auf unsere Tasse oder die der anderen konzentrieren, er lächelte, entgeht uns der volle Geschmack und die Erfahrung des Kaffees darin. Lasst nicht zu, dass die Tassen euch steuern und nehmt all eure Aufmerksamkeit zusammen und genießt einfach nur den Kaffee, ohne dem Behälter eine Bedeutung beizumessen. Mit diesen Worten toastete der Professor ihnen zu, lehnte sich zurück und trank von Herzen seinen Kaffee in demselben alten, aber stabilen Krug, den er seit beachtlichen 40 Jahren benutzte. Er hatte ihn einmal für 5 Cent in einem Gebrauchtwarenladen gefunden, am Tag, als er seine Karriere als Lehrer begann. Swami hat oft nachdrücklich darauf hingewiesen, dass für Gott Qualität und nicht Quantität zählt. Und welches ist die Qualität eines jeden menschlichen Wesens? Er sagt, es gibt keine edlere Qualität in der Welt als Liebe. Sie ist Weisheit. Sie ist Rechtschaffenheit. Sie ist Fülle. Sie ist Wahrheit. Allein die Liebe kann Einheit in dieser Welt der offensichtlichen Unterschiede bewirken.
Auf zu mir, auf meinem Wege wird er freudig fahren.
An einem windigen Frühlingstag beobachtete ich junge Leute, die Spaß daran hatten, ihre Drachen im Wind fliegen zu lassen. Vielfarbige Kreationen unterschiedlicher Formen und Größen füllten den Himmel gleich wunderschönen Vögeln, die in der ungestümen Atmosphäre über der Erde tanzten und hin und her flitzten. Wenn eine starke Windböe die Drachen ergreifen wollte, hielt eine Schnur sie im Zaum. Anstatt sich vom Wind mitreißen zu lassen, erhoben sie sich gegen seinen Ansturm und erreichten somit große Höhen. Sie wurden durchgerüttelt und zerrten an der Schnur, doch das etwas steife Schwanzende hielt sie ausgerichtet, aufwärts und gegen den Wind. Während die Drachen an der Schnur zogen und dabei erzitterten, schienen sie zu sagen, »Lass mich los, ich möchte frei sein.« Sie erhoben sich anmutig in die Höhe, selbst in ihrem Kampf gegen die ihnen auferlegte Einschränkung durch die Schnur. Schließlich gelang es einem der Drachen, sich loszureißen. Endlich frei, schien er zu rufen, frei mit dem Wind zu fliegen. Doch die Freiheit von jeglicher Einschränkung lieferte ihn auf Gedeih und Verderb dem mitleidlosen Spiel des Windes aus. Der Drachen flatterte ungraziös auf die Erde zurück und landete in einem Gestrüpp an einem abgestorbenen Busch. Endlich frei, wurde zur Freiheit, machtlos im Schmutz zu liegen, hilflos vom Wind über den Boden gezerrt zu werden und leblos am ersten Hindernis hängen zu bleiben. Wie sehr ähneln wir doch manchmal einem Drachen. Gott schickt uns Widrigkeiten und Widerstände, Regeln, denen wir folgen müssen, sodass wir daran wachsen und Stärke entwickeln. Einschränkung ist ein notwendiges Gegenstück zu den Windböen der Gegenseite. Manche von uns ziehen und zerren so stark an den Regeln, dass wir uns nie nach oben schwingen, zu jenen Höhen, die wir andernfalls erreicht hätten. Lasst uns alle zu den höchsten Höhen aufsteigen, die unser Sei für uns bestimmt hat. Und lasst uns erkennen, dass einige der Einschränkungen, an denen wir uns reiben, in Wirklichkeit die stabilisierende Kraft ist, welche uns hilft, emporzusteigen und ans Ziel zu gelangen. Swami sagt, Disziplin ist für den Erfolg jeder Bestrebung des Menschen erforderlich, egal auf welchem Gebiet, sei es wirtschaftlicher, sozialer, gesellschaftlicher, erzieherischer oder lediglich materieller und weltlicher Art. Disziplin ist sogar noch wichtiger, wenn spirituelle Bestrebungen mit Erfolg gekrönt sein sollen.
Durch mich ist dieses große All entfaltet, doch bin ich nicht für jeden offenbar. Die Dinge sind in meiner Kraft gestaltet, sie sind in mir, der ewig ist und war. Krishna, 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 Hari, Hari, Krishna, Krishna, Madhusudana, Krishna. Doch sind sie nicht in meinem höchsten Wesen. Frag nur dich selbst, was dies Geheimnis sei. Mein Geist schafft alles, was ich auserlesen. Und dennoch bin ich stets von allem frei. Krishna, 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 Hari, Hari, Krishna, Krishna, Madhusudana Krishna. Wie sich die Lüfte frei im Raum bewegen und doch der Raum beständig stille steht, so kreist das Weltenheer dem Licht entgegen. Doch bin ich nicht der Weltkreis, der sich dreht. Krishna, 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 Hari, Hari, Krishna, Krishna,
Madhusudana Krishna. Stets wenn der Kreislauf eines Kalpas endet, geht die Natur in ihren Ursprung ein. Wenn meine Macht das Schöpfungswort entsendet, tritt die Erscheinungswelt ins neue Sein. Krishna, Krishna, Krishna Hari Hari, Krishna, Krishna, Madhusudana Krishna. Und meine Kraft, die im Geheimen wohnt, gibt der Natur von neuem ihren Lauf. Durch meinen Willen wird das All entfaltet und neue Daseinsformen treten auf. Krishna, Krishna, Krishna Hari Hari, Krishna, Krishna, Madhusudana Krishna.
Da gibt es einen Jungen in Prashanti Nilayam, den ich über Google Chat kennengelernt habe. Er sagte: Sai Ram, wie geht es dir? Kann ich etwas für Radio Sai tun, zum Beispiel grafische Gestaltung? Anfangs antwortete ich ihm nicht, da ich ihn nicht kannte. Weil er aber andauernd fragte, gab ich ihm eines Tages Arbeit, eine grafische Gestaltung. Er machte es so gut und er fragte mich eines Tages: Kann ich dich, Bruder, eines Tages sehen? Ich sagte: Ja. Da er nun für mich arbeitete, sollte ich ihn kennenlernen. Er hat so viel Liebe für Swami und es wird großartig sein, ihn kennenzulernen, da er in Prashanti Nilayam lebt. Und er sagte: Mein Vater wird kommen und dich zu meinem Haus bringen. Als ich dort ankam, saß er da, hager und dünn. Erst als ich an ihm hinunterschaute, erkannte ich, dass die einzigen Körperteile an ihm, die funktionierten, sein Hals und zwei Finger waren. Er hatte die Glasknochenkrankheit, eine genetische Erkrankung, die mit der Häufigkeit 1 zu 100.000 auftritt, bei der es durch die Beschaffenheit der Knochen ganz leicht zu Knochenbrüchen kommt. Und er hatte viele Knochenbrüche erlitten. Aber seine Eltern ermunterten ihn immer und erlaubten ihm, das zu sein, was er wollte. Als kleiner Junge wollte er tanzen, was die Eltern ihm erlaubten, auch wenn das Risiko für Knochenbrüche dadurch noch größer war. Er erlitt 30 bis 40 Brüche im Jahr. Er hat eine gute Stimme. Und so begann er zu singen und gewann im Alter von 10 Jahren einen Wettbewerb in Westbengalen. Er war bekannt als Kindersänger und bekam Einladungen für viele Auftritte. Sein Vater trug ihn immer auf die Bühne, wo er dann saß und sang. Die Eltern achteten ständig auf ihn wie auf einen schönen Segen Gottes. Er lernte weiter, er sang weiter, aber er konnte nicht zur Schule gehen. Seine Eltern ermunterten ihn, weiter zu tun, was er wollte, und letztendlich gingen seine Eltern mit ihm nach Prashanti Nilayam, da sie dachten, dass dort viele Ärzte kommen würden, da das Super Special Hospital da sei. Sie hatten große Hoffnung, waren sehr arm, ohne Arbeit und hatten nur einen Raum. So musste die Mutter auf der Veranda kochen, weil kein anderer Platz dafür da war. Als ich Kostub sah, war ich so überrascht, weil hier jemand war, der alle Gründe hatte, sich über Millionen Dinge in seinem Leben bei Gott zu beklagen. Aber er fand 1 Million Gründe, um Swami zu danken. Ich ging zu ihm hin und fragte ihn: Kostub, was können wir für dich tun? Nein, Bruder, schau, Swami ist so liebenswürdig. Er hat mich nach Prashanti Nilayam gebracht. Er hat dich zu mir gebracht. Schau, ich kann diese Grafik machen. Möchtest du schauen, wie ich arbeite? Und dann sah ich die zwei Finger von Kostub, die sich bewegten. Oh mein Gott, er arbeitet mit 2 Fingern. Und seine Kollegen mit 10 Fingern, die erreichen nicht das, was er mit 2 Fingern schafft. Um Grafiken zu machen, brauchst du eine große Präzision in den Fingern. und immer wenn ich bei ihm war, sagte er niemals, ich wünsche mir das oder das, ich wünschte mir, Swami hätte mich nicht so gemacht, wie ich bin, ich wünschte, ich könnte gehen. Niemals. Und weil er meist Grafiken machte, sagte ich eines Tages, Kostub, du solltest auf einem Macintosh arbeiten. Es kam ein Lächeln auf seine Lippen, aber er sagte nichts. Und eines Tages kamen wir mit dem Mac und, um es dramatisch zu machen, sagten wir zu ihm, Kostub, da ist ein Problem. Da ist ein neuer Mitarbeiter, der einen Computer braucht. Kannst du ihm deinen Computer leihen? Ja, Bruder, du kannst ihn nehmen. Aber wie willst du arbeiten? Das ist okay, Swami wird sich kümmern. Er war so glücklich, dass er seinen Computer gab, das einzige Ding, das ihn am Leben hielt, das ihn mit der Welt verband, womit er so viele Dinge kreieren konnte. Alle seine Gelenke waren fixiert. Die Mutter fütterte ihn. Er sagte, »Gut, nimm ihn.« Wir nahmen ihn, und nach 2 Minuten gingen wir wieder hinein und gaben ihm den Macintosh. Er war so glücklich. Er hatte Tränen in den Augen. Seither ist er das produktivste Mitglied von Sai Radio, der wundervolle Grafiken, Banner und Kalender macht.
Wir sitzen dicht gedrängt im Interviewzimmer. Swami hat unsere Gruppe zu einem weiteren Interview gerufen. Er kümmert sich zunächst sehr liebevoll um die Kranken und bittet uns dann in das Nebenzimmer.
Hier geht er sehr liebevoll auf jeden Einzelnen ein. Es ist für mich eine ganz neue Begegnung mit Swami, weil ich mich ihm sehr verbunden und nah fühle, überhaupt nicht mehr so befangen wie bei den ersten Reisen. Wieder darf ich ganz vorn zu seinen Füßen sitzen und wieder habe ich die Mappe mit den Fotos und den Unterlagen von der Zentrumsgründung nicht dabei. Aber zum Glück war mir einige Stunden vor der Abreise noch ein guter Rat erteilt worden. Nimm doch ein Visitenkärtchen vom Zentrum mit. Das würde doch auch reichen. Und ich weiß, jetzt darf ich ihn ansprechen. Den Wunsch aussprechen im Namen aller Devotees. Swami, bitte segne das neu gegründete Zentrum. Baba nimmt mir das Visitenkärtchen sofort aus der Hand, schaut es an, liest die Adresse, dreht und wendet es in seinen kleinen Händen und sagt, ja, sehr, sehr glücklich. Aber er sagt noch etwas, das ich, die gerade versuche, das Interview zu dolmetschen, nicht verstehe, weil es mein tiefster, innerster Wunsch für dieses Zentrum ist und weil nur er ihn kennt und ich ihn nie ausgesprochen habe. Und als er es ausspricht, verstehe ich es nicht, weil ich nicht damit gerechnet habe, denn er sagt, I will give a robe, ich werde euch ein Gewand geben. Einer von der Gruppe sagt, ja, ein Kleid. Yes, my robe, sagt Swami und zupft dabei an seinem Gewand. Das übersteigt meine kühnsten Vorstellungen und fassungslos vor Glück danke ich Baba. Swami fragt, wie die Arbeit sei und nachdem er alle meine Gedanken kennt, darf ich auch ganz ehrlich sagen, was ich manchmal gedacht habe. Swami, die Arbeit ist manchmal schwierig. Schwierig? Mit großen, dunklen, durchdringenden, erstaunten, ja fast erschreckten Augen sieht er mich an und ermahnt mich, nicht das zu sehen, was schlecht ist, sondern nur das Gute. Das Gute, das Gute und immer wieder das Gute verstärken. Swami sagt, Glück ist die Einheit mit Gott. Wie lange habe ich diese Frage im Herzen getragen, was es wohl bedeutet, wenn Baba uns immer wieder sagt, be happy, sei glücklich. Baba sagt mir, dass es nur auf die Qualität ankommt, nicht auf die Menge. Es macht nichts, wenn keine neuen Interessenten oder Mitglieder kommen. Dieser Gedanke hat mich in der letzten Zeit sehr bewegt. Er weiß, dass ich eine Antwort brauche und gibt sie mir, bevor ich die Frage stelle. Kurz vor dem Ende des Interviews sieht Baba mir noch einmal ganz tief in die Augen. Willst du ein Gewand? Und dann kommt er mit seiner roten Einkaufstasche und teilt Vibhuti-Päckchen aus. 3 Hände voll leert er in meine Tasche. Fürs Zentrum, nicht für dich. Wie oft habe ich in den letzten Monaten gedacht, dass nur der Boden unserer Vibhuti-Dose bedeckt ist. Und auch das habe ich niemandem gesagt. Der Herr weiß um alle deine Gedanken, wirklich. Er liest mir die Wünsche einzeln von den Augen ab und ich habe dauernd das Gefühl, er hat da irgendeine Liste und jeden Abend hakt er ab, was er alles getan hat. Und nun hat das Zentrum 90 Vibhuti-Päckchen. Nach dem Interview sitze ich auf dem Tempelvorplatz und denke, was mache ich denn jetzt? Er hat's versprochen, er wird's auch einhalten. Wie lange warte ich, bis ich zum Office gehe oder eine der Aufseherinnen auf das Gewand anspreche? Was tue ich? Wann soll ich handeln? Doch, und wenn wir 100 Jahre darauf warten, selbst wenn ich nur mit diesen Worten, ich werde euch ein Gewand geben, nach Hause fahre, werden sich alle bestimmt genauso freuen. 6 Tage später, wir dürfen heute wieder zum Interview gehen, spricht Baba mich an. Du denkst an das Gewand? Ich weiß. Kurz vor dem Ende des Interviews fragt Baba mich plötzlich, was willst du für euer Zentrum? Ohne zu überlegen, sage ich, Swami, Harmonie. Ja, aber was willst du von Swami? Ich habe das Gewand vergessen. Er erinnert mich daran, dass ich darum bitten soll. Swami, bitte das Gewand. Ja, ja, ich werde es geben. Das Interview ist zu Ende und Swami steht schon auf der Veranda. Plötzlich sagt er, bleib da. Er schickt die anderen fort und deutet auf mich. Setz dich hin und warte. Ich sitze ganz allein auf der Frauenseite der Veranda. Swami geht in den Tempel. Und er biegt um die Ecke mit einer Plastiktüte in der Hand, auf der Om Shri Sairam steht. Ich gehe auf die Knie. Baba bleibt vor mir stehen und öffnet die Tüte, zieht das Gewand heraus, zeigt es mir und legt es wieder hinein. Und ich kann nur sagen, Swami, danke.
Was du vollbringst und was du isst, dein ganzes Opfern und Kastein, das sollst du gleichsam immer da als eine Darbringung mir weihn. Krishna, Krishna, Madhusudana, Krishna, Krishna, Madhusudana. So wirst du frei vom Bann der Tat, ob Freuden oder Leid sie bringt. Zu mir geht einst, erlöset ein, wem der Entsagung Werk gelingt. Krishna, Krishna, Madhusudana, Krishna, Krishna, Madhusudana. Zu allen Wesen steh ich gleich, bin keines Freund und keines Feind, doch wer mich gläubig ehrt, der bleibt mit mir, wie ich mit ihm vereint. Krishna, Krishna, Madhusudana, Krishna, Krishna, Madhusudana.
Es gibt schon beinahe unzählige Geschichten, die von Sai Babas Wundern berichten, seien es die Materialisationen, die Heilungen, die Vermehrung von Speisen und all die anderen spektakulären Begebenheiten, die wir mit unserem Verstand kaum erfassen können. Es wird einem nicht langweilig, davon zu hören und zu lesen, weil jede dieser Geschichten wieder anders ist. Jede hat etwas Einmaliges an sich und zeugt von der Größe Sai Babas, auch wenn Sai Baba immer wieder betont, dass seine Wunder nur nebensächlich sind. Sie seien nur Köder, um uns anzuziehen und uns offen zu machen für seine Lehren. Erzählt man diese wunderbaren Geschichten Menschen, die Swami noch nicht kennen, erntet man zunächst Schweigen, verhaltenes Kopfschütteln und manchmal spürt man, wie der andere denkt, dass man ja ein ganz netter Kerl sei, aber leider sei man da auf jemanden hereingefallen und lasse sich durch billige Taschenspielertricks narren. Diese Reaktion ist nur allzu verständlich. Habe ich denn alles glauben können, als ich es vor 4 Jahren zum ersten Mal hörte? War ich denn nicht auch skeptisch bei den vielen begeisterten Erzählungen? Mit Worten kann man kaum jemanden überzeugen. So bleibt einem nur der Rat an den Ungläubigen, selbst einmal nach Butterparty zu fahren und sich davon zu überzeugen, ob es wahr ist, was erzählt wird. Nun gibt es aber auch Geschichten, die weniger spektakulär sind, weniger auffällig, eigentlich nur für denjenigen erkennbar, für den sie bestimmt sind. Andere merken gar nicht, was eigentlich Wunderbares vor sich geht. Gerade diese Geschichten sind es, die Swami so liebenswert machen, die einen lächeln lassen, weil man erkennt, dass Sai Baba auch für die kleinen Dinge sorgt, ganz unauffällig. Hier wird seine Liebe für jeden von uns offenbar. Beinahe jeder von uns hat schon solche kleinen Begebenheiten erlebt. Eine solche kleine Geschichte möchte ich erzählen. Auf Swamis Darshan wartend hatte sie mir ein Australier erzählt, dem sie selbst passiert ist. Jener Australier, Lehrer von Beruf, hatte das Glück, beim Darshan in der ersten Reihe zu sitzen. Alle, die schon bei Sai Baba waren, wissen, welche Freude es ist, wenn einem das geschieht. Nun hatte der Australier 2 Wünsche. Einmal wollte er Swami einen wichtigen Brief geben. Zum anderen verspürte er den Wunsch, Swami die Füße zu küssen. ein Verlangen, das uns Westlern zunächst fremd erscheint. Doch wie sollte er das bewerkstelligen? Beides gleichzeitig zu tun, schien unmöglich. Wie sollte er Swami den Brief hinhalten und ihm gleichzeitig die Füße küssen? So musste er sich notgedrungen für eines entscheiden und er beschloss, Swami den Brief zu geben. Mit ausgestrecktem Arm hielt er Swami den Brief hin. Sai Baba kam und ging an ihm vorüber, nicht auf den hingehaltenen Brief achtend. Der Australier war enttäuscht und traurig. Da, plötzlich fiel ihm der Brief aus der Hand auf den Boden und in diesem Augenblick ging Swami einige Schritte zurück. Einer seiner Füße stand auf dem am Boden liegenden Brief und der Australier nützte die ihm dargebotene Chance und küsste den Fuß. Swami ging einen Schritt weiter. Der Australier konnte den Brief wieder aufnehmen und ihn noch einmal Sai Baba hinhalten. Und Swami nahm den Brief. Für die Zuschauer dieser Szene war nichts Besonderes an dem Vorfall. Sie bemerkten von allem gar nichts. Alles sah ganz normal aus, denn Swami sprach gleichzeitig mit anderen Leuten aus der Darshan-Reihe. Aber für den Australier bedeutete dies, dass das für ihn unmöglich Erscheinende möglich wurde, ohne Aufhebens, ganz einfach und unkompliziert, perfekt arrangiert für ihn, ganz persönlich, für ihn ganz allein. Welche Freude!
Together we bow to our Ich träumte, dass ich das Himmelreich aufsuchte und ein Engel mich herumführte. Wir gingen Seite an Seite in einen großen Arbeitsraum, der angefüllt war mit Engeln. Mein Engelführer hielt vor der ersten Abteilung an und sagte: Das ist der Empfangsbereich. Hier werden alle Bittgesuche, die in Gebeten an Gott gesagt werden, empfangen. Ich schaute mich in dieser Abteilung um, und es waren so viele Engel furchtbar beschäftigt damit, Bittgesuche auszusortieren, die auf umfangreichen Papierbögen von Menschen überall aus der Welt geschrieben waren. Dann gingen wir einen langen Gang hinunter, bis wir die zweite Abteilung erreichten. Da sagte der Engel zu mir: Dies ist die Verpackungs- und Versandabteilung. Hier werden die Gnade und Segnungen, um die die Leute baten, bearbeitet und an die lebenden Personen, die um sie baten, versendet. Ich bemerkte wieder, wie geschäftig es da war. Es waren viele Engel da, die in dieser Abteilung hart arbeiteten, weil um so viele Segnungen gebetet wurde und diese für die Versendung zur Erde verpackt wurden. Schließlich, am entferntesten Ende des langen Ganges, hielten wir vor einer Tür eines sehr kleinen Bereiches an. Zu meiner großen Überraschung saß dort nur ein Engel, der nichts tat. »Dies ist die Abteilung für Empfangsbestätigungen«, gestand mein Engelfreund leise. Er schien verlegen. »Wie kommt es, dass hier nicht gearbeitet wird?«, fragte ich. »Es ist so traurig«, seufzte der Engel. »Nachdem die Menschen die Segnungen erhalten haben, um die sie baten, senden nur sehr wenige von ihnen eine Empfangsbestätigung zurück.« »Wie bestätigt man Gottes Segnungen?«, fragte ich. »Ganz einfach«, antwortete der Engel. »Sage einfach: Danke, Herr.« »Welche Segnungen sollten wir bestätigen?«, fragte ich. »Wenn du Essen im Kühlschrank hast, Kleider an deinem Körper, ein Dach über dir und einen Platz zum Schlafen. Dann bist du reicher als 75% in dieser Welt. Wenn du Geld auf der Bank hast und in deiner Brieftasche und wenn du Spargeld in einer Dose hast, bist du unter den ersten 8% der Reichen der Welt. Und wenn du dieses auf deinem eigenen Computer hast, bist du ein Teil der 1% in der Welt, die diese Gelegenheit haben. Also, wenn du an diesem Morgen mit mehr Gesundheit als Krankheit aufwachst, bist du mehr als gesegnet als die vielen, die noch nicht einmal diesen Tag überleben. Wenn du niemals die Furcht im Krieg erfahren hast, die Einsamkeit einer Inhaftierung, die Qual der Folter oder die Schmerzen des Hungers, bist du 700 Millionen Menschen in der Welt voraus. Wenn du einen Ort der Verehrung besuchen kannst, ohne die Furcht vor Belästigung, Verhaftung, Folter oder Tod, bist du zu beneiden und mehr gesegnet als mehr als 3 Milliarden Menschen in der Welt. Wenn du diese Botschaft lesen kannst, empfängst du jetzt einen Zweifachsegen, indem jemand an dich als etwas sehr Besonderes denkt. Und du bist mehr gesegnet als über 2 Milliarden Menschen in der Welt, die nicht lesen können. Habe einen guten Tag und zähle deine Segnungen jeden Tag.
Wem jedes Werk ein Opfer ist, dass er mit wahrheitsvollem Sinn verrichtet frei von Eigennutz, sein Karma schwindet schnell dahin. Ein dinglich Opfer ist zwar gut, doch geistiges Opfer schwerer wiegt, denn aller Werke tieferer Sinn allein in der Erkenntnis liegt. Krishna, sei Krishna. Krishna, Jai Krishna. Krishna, Krishna. Krishna, sei Krishna, sei Krishna. Krishna, Krishna, Jai Krishna, Jai Krishna. Wie Reisigholz zur Asche wird, o tapfer durch des Feuers Kraft, so von des Wissens Flamme wird, jedwede Tat hinweggerafft. Wer gläubig nach Erkenntnis strebt und seine Sinne ernst bezwingt, der eignet sich das Wissen an, das ihm den höchsten Frieden bringt. Krishna, sei Krishna, Krishna, Jai Krishna, 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 sei Krishna, sei Krishna, 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 Jai Krishna, Jai Krishna, Krishna, sei Krishna.